Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Vortrag über das 3D-Entscheidungssystem und wie Algorithmen die perfekte Leitung planen. Bevor ich nun auf das Projekt eingehe, möchte ich eine kurze Einführung machen. Ich habe, wie der Pani gesagt hat, bin ich bei SwissGrid und möchte kurz den Kontext erklären, worin sich das Projekt befindet. Sie sehen hier auf der Folie, dass den Schweizer Strommarkt sozusagen, der besteht aus Produktion, Übertragung, Verteilung und Verbrauch natürlich. Und was Sie hier sehen, ist eigentlich ein paar wenige große Produzenten von Strom, die dann den Strom eigentlich an das Übertragungsnetz geben und von dort geht er dann in die Verteilung. Früher war das Übertragungsnetz in den Händen dieser wenigen Großen und es war ein vertikal integrierter Markt. Heute ist dann zwischen SwissGrid, der Schweizer Übertragungsnetzbetreiber, und was wir eigentlich sehen, so kann ein Strommarkt entstehen und SwissGrid ist in der Mitte mit 6700 km Leitungslänge auf Höchstspannungsniveau und das ist eigentlich das, was diese Folie sagen will. Ich möchte kurz eingehen, was wir überhaupt machen. Wir sind zum einen für den Betrieb des Übertragungsnetzes verantwortlich. Das sind all diese roten Sachen, die Sie hier sehen, das sind die Übertragungsnetzleitungen. Und Betrieb meint, dass unsere Kollegen 24 Stunden in diesem Gebäude in Aarau, Abhini, das Netz betreiben. Das heißt, wir sind im Zentrum von Europa. Wir haben 41 Grenzleitungen und haben damit auch eine große Verantwortung in Europa. Wir sind für die Netzfrequenz zuständig, das heißt, wir sind der Taktgeber für das europäische Stromnetz. Und natürlich gehören uns diese Leitungen auch, das heißt, wir müssen sie auch unterhalten. Und wir müssen auch das Netz immer auf dem aktuellen Stand halten, das heißt, es für die Energiewende fit machen, das heißt, wir sind auch für den Aufbau des Netzes verantwortlich und darauf gehe ich jetzt ein. Näher. Sie sehen hier eine Karte der Schweiz, das sieht in Europa ähnlich aus, aber ich zeige Ihnen zum Beispiel von der Schweiz. Sie sehen in Gelb oder Orange die Engpässe und was auffällig ist, ist, dass die Nord-Süd-Achse einen Engpass darstellt, weil wir haben hier in Wallis große Pumpspeicherkraftwerke, die Energie eigentlich in die Verbraucherzentren, das heißt Zürich, Bern, transportieren müssen. Und dieser Transport erfordert Kapazität, auch wenn hier neue Kraftwerke gebaut werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der Austausch liegt zwischen Deutschland und Italien und auch von Schweiz nach Italien. Sie sehen auch hier, ist ein Engpass vorhanden. Und jetzt, wenn man das konkret anschaut, dann sind eigentlich die Gründe für unseren Netzausbau zum einen der Bau von den neuen Kraftwerken, wie zum Beispiel das große Pumpspeicherkraftwerk Mandelmass in Wallis, in dieser Bergregion, die ich vorher erwähnt habe hier. Dann zum anderen der internationale Austausch eben zwischen Deutschland, Schweiz, Italien oder auch Frankreich. Und an vierter Stelle der Strom muss natürlich auch bis zu den Konsumenten kommen, das heißt, wir müssen auch die Verteilnetze versorgen. Und das ergibt uns dann folgende Netzaufbauprojekte bis 2025. Diese Projekte umfassen Investitionen von ca. 2,5 Milliarden Franken. Und Sie sehen nun genau das, was ich eigentlich vorher gezeigt habe: die Schiene hier in Wallis, wo die Pumpspeicherkraftwerke sind, das ist ein Aufbau und dann Nord-Süd. Und die Projekte innerhalb der Schweiz hier sind auch wichtig für den Austausch mit den Norden und Süden. Entsprechend sind diese Projekte, wie ich gesagt habe, notwendig bis 2025. Wir werden aber das wahrscheinlich nicht schaffen für alle Projekte. Und warum? Also ich möchte es gerade hier zeigen beim Projekt 1. Das ist das Projekt Chamos-Moschitis. Das wurde letztes Jahr dann bewilligt, schlussendlich durch das Bundesgericht wurde der Grund abgewiesen, dass nach insgesamt 31 Jahren Planungs- Planungsprozess und Bewilligungsprozess. Das heißt, Sie sehen, wir haben Verzögerungen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Wir haben natürlich im Durchschnitt haben wir 5 Jahre für ein Projekt. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Also wir haben Verzögerungen. Weshalb haben wir Verzögerungen? Wenn Sie hier hinschauen, dann sehen Sie Häuser, die unter einer Leitung sind. Und ich denke jetzt mal, wenn Sie hier wohnen würden, werden Sie das vielleicht tun, aber viele Leute werden es nicht so. Und jetzt haben wir das auch untersucht in einer repräsentativen Studie mit über 1000 Leuten, das hat die Universität Bern gemacht. Und was Sie hier in Rot sehen, das sind eigentlich die Leute, die Leitungen als schön wahrnehmen. Was Sie in Blau sehen, sind Leute, denen das mehr oder weniger egal ist oder sie nicht als schön wahrnehmen. Und oben sehen die Leute, die nicht in der Nähe von einer Leitung wohnen. Und unten Leute, die angeben, sie wohnen in der Nähe von einer Leitung. Und was Sie ganz klar sehen können, ist, dass die Leute die Leitung als schön wahrnehmen. Was Sie auch sehen können, ist, dass Leute, die Leitung in ihrer Umgebung wahrnehmen, diese weniger als störend empfinden. Das ist hier der untere Balken.
Eine ganz kurze Frage. Ja. Wie ist Nähe definiert? 100 Meter?
10 Kilometer? 1 Kilometer. Gut, dann fragt sich natürlich jeder, warum sind die Leitungen auch schön? Auch dazu haben wir eine Studie gemacht auf den Bergheim. Wir haben über 2000 Leute in einer offenen Frage gefragt, was ist dann das Hauptproblem einer Leitung? Wir haben ihnen keine Lösungsvorschläge gegeben, den Befragten. Und das heißt, sie haben frei geantwortet. Und was wir hier deutlich sehen können, in dieser Grafik ist das Gesundheitsrisiken mit über 50% als Hauptproblem wahrgenommen werden. Dahinter befinden sich meistens elektromagnetische Felder. An zweiter Stelle ist der Eingriff in die Landschaft und an dritter Stelle Lärm, aber weit abgeschlagen. Und wenn Sie jetzt die Balken anschauen, dann gibt es einen dunkelblauen Balken. Was bedeutet der Balken? Der bedeutet, das sind Leute, die sagen, angeben, sie haben direkt Sicht auf eine Leitung. Und was jetzt spannend ist, dass diese Leute, die da direkt Sicht auf eine Leitung haben, bei denen sind es signifikant weniger Leute, die angeben, dass es das Gesundheitsrisiken das Hauptproblem sind. Und es sind auch deutlich mehr Leute, die sagen, es gibt gar kein Problem mit Leitungen. Woher kann das rühren? Das hängt völlig zusammen, dass wir davon ausgehen, dass es die guten Ärzte sind. Das heißt, wenn die Leute eine reale Erfahrung mit der Leitung machen, sie wohnen in der Leitung, sie sehen sie jeden Tag und sie finden sie als nicht wirklich Gefahr, dann entsprechend sehen sie auch Gesundheitsrisiken weniger als Problem. Doch ich denke, Leute, die in einer unberühmten Landschaft wohnen oder nicht in der Nähe von einer Leitung oder diese nicht wahrnehmen, die diffuse Angst haben, Strom ist etwas Gefährliches, es gibt Felder und so weiter, ich kann es nicht einschätzen, man kann es nicht beurteilen. Und sieht es auch am Eingriff in der Landschaft, Leute, die in der Nähe wohnen, sagen doch mehr, dass es ein Problem ist, weil sie sehen quasi das Sachliche, sie sehen die Leitung in der Landschaft, das ist nicht weniger die diffuse Angst. Gut, und jetzt zu unserem Projekt. Eigentlich versuchen wir in unserem Projekt die Lösung oder den Weg für eine neue Leitung zu finden, der die höchste Akzeptanz hat. Wie wir das machen, wird nachher Jonas Kieber erklären. Hauptsächlich über eine Multikriterienanalyse, wo quasi verschiedene Kriterien gegeneinander abgelegt werden und dann auf der Karte dargestellt werden und in 3D visualisiert werden, sodass es den Betroffenen direkt gezeigt werden kann. Und dieses Projekt ist ein Projekt der ETH Zürich von 2 Instituten und das Projekt wird gefördert von dem Schweizer Teilnetzwerk und auch schon Produzenten BKW, dann von dem österreichischen TSO, der APG und eben von uns. Und an dieser Stelle möchte ich nun Ihnen den Vortrag an Joram übergeben, weil Joram Ihnen erklärt, wie das Tool funktioniert, wie die Wunderwaffe funktioniert.
Zugehörigen Antrag zum Tag. Herr Schüler hat das Problem angesprochen, es sind diese diffusen Messwerte. Da wohne ich. Ich wohne in dieser Stadt. Sie sehen diese Hochspannungsleitung. Auf der rechten Seite sehen Sie die Karten. Sie sehen noch nicht, aber es hat einen Überzug und hinter diesem Überzug liegt Zürich. Also, das ist genau diese Umgebung. Es ist ein dicht bewohntes Gebiet und hier in der Nähe dieses Überzuges ist es weniger dicht. Das heißt, optimal eine Hochspannungsleitung zu bauen. Das wird von sehr vielen Menschen genutzt als Nahrungsgebiet und schwebt immer diese diffusen Ängste auch mit. Das heißt, macht diese Hochspannungsleitung etwas. Also kann ich eigentlich hier wohnen, ja oder nein? Und dementsprechend strahlt das Gebiet, das eigentlich schützenswert wäre, einen Widerstand gegen den Bau einer Hochspannungsleitung aus. Also wir gehen immer davon aus, ein Gebiet, das geschützt werden muss und sollte, das strahlt einen Widerstand nach außen ab. Der liegt nach außen, je weiter man sich davon entfernt, desto mehr Winter sind wir schon haben. Und da gehört die Sichtbarkeit dazu, da gehören auch Gesetze dazu, die man einhalten muss. Politischer Widerstand der betroffenen Bürger und so weiter. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir drei Dimensionen berücksichtigen. Einerseits war technische Gründe, also technische Umsetzbarkeit an physikalischen Dingen. Zweite ist dann die Umwelt und der Landschaftsschutz und die dritte Komponente ist der Lebensraum der Menschen, die Raumplanung. Das heißt, wir haben ein Entscheidungsmodell gebildet, das diese drei Komponenten umfasst. Und all diese Resultate unterliegt. Also wir gehen kaskadisch vor. Das heißt, das Programm, das berechnet wird von einem Suchungsgebiet, gehen wir das Ballungsgebiet und vom Ballungsgebiet gehen wir nach in den Korridor, sei es Freileitung oder Erfahrung. Und da gehen wir weiter zu den Trassen und schlussendlich auch noch eben zu den einzelnen Positionen der Messe und nach der Muffen, wo sich diese befinden. Wo stehen wir momentan? Wir haben zwei Massenarbeiten. Eine ist abgeschlossen, die andere läuft. Das oben sehen Sie die abgeschlossenen, die nicht nachfinden, weil wir sind in der Richtung Kamm gehen. Das Programm, das kann schon den Freileitungsbereich abdecken, den Kabelbereich noch nicht, aber das sehen wir dann. Da starten wir jetzt damit. Also im nächsten Monat wird ein neues Projekt angefangen und dann noch zurück. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier dieses Programm. Wir fangen mal mit den Geodaten an. Die Geodaten sind Daten, die räumlich begrenzt sind. Da haben wir mal zu dem System ein großes Bundeslandschaftsgebiet. Dann haben wir hier ein Straßennetz. Wir können auch die Seen dazu nehmen, wir können auch noch weitere Schutzgebiete dazu nehmen und die überlagern. Also das heißt, wenn wir jetzt diese Gebiete betrachten, dann können wir pro Gebiet einen Schutzwert festlegen, einen Windschatten. Wenn wir Windschatten und ich kann sagen, wie wichtig das mir ist, dieses Gebiet zu schützen. Und das mache ich dann über das Gewicht. Das heißt, ich lege im Entscheidungsmodell diese zwei Werte fest. Also der User macht das für sich individuell. Da wird eine Formel angewandt, eine mathematische Formel, und es wird ein totaler Raumwiderstand berechnet von einer mathematischen Formel. Diese Fläche, diese Kostenfläche wird optimiert und daraus wird dann das Planungsgebiet determiniert. So, nach diesem Verfahren gehen wir grundsätzlich vor. Dahinter liegt das Least-Cost-Per-Verfahren. Das ist eigentlich ein sehr simples, auch ein relativ altes Modell. Stellen Sie sich vor, Sie möchten Gewürze von Indien nach Spanien bringen. Und Sie haben ein Schiffunternehmen und Sie haben eine erste Option. Sie können durch den Suezkanal. Sie brauchen dafür wenig Diesel. Sie haben aber beim Horn von Afrika das Risiko, von Piraten gekidnappt zu werden. Also das Risiko müssen Sie mittragen und das sind Kosten. Aber es sind mit Kosten verbunden und sie zahlen aber auch den Suezkanal, wenn ich noch hohe Steuern und Zölle in diesen Suezkanal zu passieren. Hingegen gibt es eine zweite Variante, dass sie sagen: Ja, ich nehme einen doppelt so langen Weg in Kauf und fahre in Afrika herum. Ich brauche mehr Diesel, habe aber kein Risiko, gekidnappt zu werden und drittens zahle ich bei niemand aus dem Land wenig Steuern. Jetzt kann der Entscheidungsträger diese zwei Optionen bewerten und relativ verändern kann eben diese Komponenten, diesen Kidnapping-Risiko und die Zölle, die Kosten, für sich bewerten auf einer normierten Skala. Und wenn diese Werte normiert sind, unter dieser Voraussetzung, lassen sich diese Werte auch abonnieren. Und jetzt in diesem Beispiel hat der Entscheidungsträger gesagt, ja, Option 2 kostet weniger, weil ich dieses Risikoportal, wo ich hier für diese Mehrzahl kontrolliere, eine weniger Wert als bei der Option 1. Also das heißt, Option 2 ist in diesem Fall günstiger. Das heißt für uns, wir haben jetzt zwei Optionen kombiniert. Wir haben die multikriterielle Entscheidungsanalyse, das ist ein mathematisch-strategisches Verfahren, kombiniert mit Geodaten und das auf den Raum gebracht. Die Frage ist nun, wie die unterschiedlichen Entscheidungsträger und Stakeholder die Gewichtung und die Widerstände bewerten. Und zweitens, wie zuverlässig diese modellierten Resultate sind. Das sind die zwei Abfragen. Da ist ein Video. Das ist das Programm und das ist jetzt Echtzeit. Also Sie können hier, also wenn Sie auf Knöpfchen drücken, es funktioniert sehr, sehr schnell. Diese Region von etwa 60 Kilometern brauchen wir etwa 2,5 Sekunden. Das heißt, Sie können oben, können Sie die Niederstände und die Gewichtungen festlegen und dann wird eben das Planungsgebiet, also der gesamte Rahmenbestand berechnet. Und hier mit dem Klickartisenbestand für das Planungsgebiet und auch noch den Korridor, der ist jetzt hier schwach eingefärbt und muss noch eben die Kosten, die wir für diese Teil schätzen. Wir zeigen auch noch, welche Strecken besonders teuer zu stehen kommen könnten und welche das sein ohne Widerstand gegenüber diesem AOP. Gut, wir wechseln den 3D-Modus. Also im 3D-Modus, wir benutzen das SIMSIM, einen offenen Modus als Basis. Das heißt, wir können hier wirklich durch diese virtuelle Umgebung durchnavigieren. Hier gehen wir durch den See. Sie sehen hier, diese Landschaft wird immer wieder neu und detaillierter gezeigt. Und wir können auch hier jetzt Punktdaten einblenden. Das heißt, die Punktdaten sind Laserscan-Daten, die sehen Sie hier in diesem Wald. Also dieses Waldstück, das sind jetzt sehr hoch aufgelöste Laserscan-Daten, um eben diesen Realitätsgrad zu erhöhen. Also ohne und hier nochmals mit. Man kann auch die Masten schieben, dass man die Leitung oder die Klassenführung sozusagen optimiert. Wenn der User so wirklich einen realen Eindruck dieser Leitung erhalten, um da seine Entscheidung besser abzuschützen und sich ein genaues Bild davon machen zu können. So. Also, das sind also die ersten Eindrücke von diesem Entscheidungstool. Gut. Gehen wir zu den durchgeführten Studienresultaten. Ich beschränke das auf drei Studien. Die erste Studie, die wir gemacht haben, das war bezüglich der Anwendbarkeit im Rahmen drei Workshops, die wir zusammen mit SwissGrid und APG und diversen Bundesländern durchgeführt haben. Die Experten evaluierten die MCD-Modelle. Sie evaluierten auch die Resultate und Gewichtungsmodelle, die dahinter liegen, die Szenarien per se, zeige ich Ihnen jetzt hier rechts, also den Auftrag an die Experten war es, drei Szenarien zu finden. Ein eher wirtschaftsfreundliches Szenario, zweitens ein umweltfreundliches Szenario, das sehen wir hier mit vielen Restriktionen, rot heißt restriktiv, blau heißt befürworten, also die blau soll in diesem Gebiet eher gebaut werden, rot heißt bitte eher nicht bauen. Und dann noch ein intermediäres Szenario, das einigermaßen realistisch ist, auch auf die Gesetzeslage abgestützt. Das waren eben die Experten mussten das Tool auf die Nutzbarkeit evaluieren. Als Resultat kam dabei heraus, dass das Potenzial zum realen Einsatz hoch sei und dass man das Tool in einer Gewinnphase der Leitung dann tatsächlich gut gebrauchen kann. Zweitens unterstützt es die Diskussion, weil das Tool schnell funktioniert und weil diese Visualisierungen auch unterstützen. Also man kann verschiedene Optionen schnell miteinander vergleichen. und eben es ist schnell und dementsprechend eben auch nützlich, was eben die ganzen Kommunikationsprozesse unterstützt. Hingegen wurde gesagt, ja, das Entscheidungsprozess muss auch eben nicht so ein bisschen komplexer werden und man sollte auch die gesamtheitliche Frage fokussieren. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt immer von diesen Widerständen und Gewichtungen gesprochen. Da haben Sie, also der ganze Workshop lief dann eher auf diese Diskussion hin, nach den optimalen Gewichtungen, dass das Endresultat dann auch so eben aus den Wünschen entsprechend herauskam. Das sollte eigentlich verlagert werden in, zugunsten einer eher offenen Haltung gegenüber auch einer gesamtheitlichen Betrachtung. So. Studie 2, der Erhöhungs- bezüglich der Masspositionierung. Ich hatte eine Massstudentin letztes Jahr, bei mir die Mama geschrieben hatte, und ihre Idee war es, den Positionierungsalgorithmus der Massen zu optimieren. Sie hat gesagt, es gibt einen optimalen Abstandwinkel, der günstig ist, der wird festgelegt. Das heißt, wir haben gesagt, es gibt ein Netz mit potenziell möglichen Massstandorten. Und es gibt einen optimalen Distanzrange, also nicht weniger als so viele Meter, nicht mehr als so viele Meter. Wir haben auch einen sehr interessanten Vortrag darüber hören, wie hoch denn eben diese maximale Distanz sein wird. Aber das ist jetzt hier so festgelegt. Abstandwinkel und ideale Distanzrange. Und jetzt hat meine Masterstudentin hat sich sehr gemerkt, sie hat alle Punkte, die miteinander überhaupt verbunden werden können aufgrund dieser Regeln. Stellt sich vor, all diese gelben Punkte, von jedem gelben Punkt wie die gelben Punkte auserwählt, alle Verbindungen gemacht, ihr seht das jetzt hier in diesem Bild, alle Verbindungen durchgerechnet und aufgrund aller Verbindungen die allergünstigste Lösung gefunden. Was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis bedeutet das, dass hier in blau ist meine Methode, also die simple Methode, und grün ist die optimierte Methode. Also Frau Pietrow hat tatsächlich herausgefunden, dass sich eben mit diesem Algorithmus diese Positionierung sehr exakt bestimmen lässt und dass diese gesetzten Positionen sehr real sind. Also das haben Leitungsplanungsexperten von SwissSpring bestätigt. Die Experten bevorzugen auch diese Lösung, weil die Klassenführung auch geradliniger verläuft und dementsprechend auch Kosten gespart werden können. Dieser Algorithmus dauert aber sehr lange, der dauert einige Stunden, bis der überhaupt mal durchläuft. Deshalb ist er zur Validierung eines vorgeschlagenen Korridors optimal oder eher in einer späteren ersten Phase. Gut, die dritte Analyse, die größte und die neueste Analyse, die Sensitivitätsanalyse. Was ist eine Sensitivitätsanalyse? Die Sensitivitätsanalyse, wir haben das Modell und wir haben gesehen, verschiedenste Einstellmöglichkeiten, wie Sie diese Parameter einstellen können. Jetzt in meinem Problem waren das, ich habe das ein bisschen reduziert, 4 Millionen Möglichkeiten. Also das heißt, ich habe alle 4 Millionen Möglichkeiten durchgerechnet mit dem Server, die ich dann acht Tage lang für 2 Modellregionen. Und Sie sehen hier mal eine Frage. Also all diese 4 Millionen Möglichkeiten lassen sich zusammenfassen, weil es gibt nicht 4 Millionen Resultate, sondern einige wenige Clusters, auf die man fokussieren muss. Und das kann man dann in der Entscheidungsfindung auch so bringen. Auf den Tisch stellen und sagen, okay, von all diesen Möglichkeiten fokussieren wir uns doch mal auf einige Wege. Habt ihr Resultate, die das Programm rausgegeben, das optimale Planungsgebiet vorgelegt und das haben wir dann analysiert, natürlich eben auch alle indikativen Baukosten, alle Parameter in den Raumkosten, das wurde alles in verschiedenen Worten und alles ausgegeben. Was dabei der erste Gang nicht erstaunlich ist, dass die Daten einen Einfluss haben auf das Resultat. Also je nachdem, was ich will, was ich für ein Schutzziel habe, ob ich jetzt links bedeutende Landschaften schützen möchte oder in der Mitte Sinus- und Touristengebiete oder rechts die Universität, das konnte anders als im Fachhaus, das ist erstaunlich, eigentlich so lang zu sein. Zweitens, etwas Spezielles. Meistens geht man von einem gesetzlich vorgegebenen scharfkantigen Modell aus. Also gesagt, dieses Gebiet muss geschützt werden, hier darfst du nicht durch. Scharfkantig. Die Welt ist aber nicht scharfkantig, das ist ein Gesetz, das dahinter steht, das ist ein geografisches Wahrnehmungsgesetz. Die Welt ist kontinuierlich aufgebaut. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Kernschutzzone, die verläuft aus und hinaus linear oder die Erkenntnisse verläuft. Sie hat kontinuierliche Grenzen, die dann nach außen abnehmen. Was haben wir gemacht? Das ist neu im Gegensatz zu vorherigen Ansätzen. Wir haben dann das Scharfkantenmodell getestet. Wir haben ein Szenario gewählt, hier jetzt ein Lehrszenario. Und wir haben drei verschiedene mathematische Formeln angewandt, wie man jetzt diese Werte absehen kann. Links sehr simpel, ich habe hier einen Graph. In der Mitte alle Punkte, die sich überlagern, das sind eigentlich doppelt gewoppelte Gebiete. Weil ich kann ja sagen, es ist ein Vogelschutzgebiet, gleichzeitig ist es auch noch ein Naturschutzgebiet und gleichzeitig auch ein Landschaftsschutzgebiet. Also je mehr Schutz ich habe, desto unwahrscheinlicher wird es schlussendlich, dass man halt auch die Leitung gewahrt werden kann. Um das ein bisschen zu verringern, kann man das logarithmisch hier korrigieren, damit diese Überlagerung ein bisschen abgestellt wird. Oder ich wähle Variante 3 den maximalen Wert des Augenlagerungen in diesem Partie. Ich kann das eben auch für das kontinuierliche Modell machen, da kommt jetzt, was das ist, das hier gibt es fast keine Unterschiede und hier gibt es einen Unterschied. Also scharfkantig, kontinuierlich ist eine große, große Schwelle. Und wir haben jetzt eigentlich das Ganze mal wieder Experten und wir haben jetzt wirklich gesagt, die Maximalwertmethode ist unrealistisch, weil sie Trassenführung vorschlägt, wirklich zu gerade sehen und keine Rücksicht nehmen auf besondere gesetzliche Bestimmungen. Die mittlere, auch wenn sie noch so interessant würden, die Verlagerung leider zu wenig Differenz gegenüber der Lernsinn und deshalb empfehlen wir, keep it short and simple. Man soll wirklich die Abwägung kommunizieren nach außen, ein einfaches mathematisches Modell geben, weil man sieht, dass der Unterschied überhaupt nicht groß ist. Deswegen ganz einfach argumentieren. Das heißt, hier werden die Schutzzonen ideal berücksichtigt, es ist eine einfache Berechnung und dann zerstört sich die Erwartung der Experten auch optimal. Wir haben einfach mehr analysiert. Wir haben eben dieses System mit Gewichtungen und Widerständen, das wir jetzt hier sehen. Also, wir haben jetzt gesagt, ja, es gibt eben Gefühlworte, also diese Gebiete ziehen eher an, da gibt es eine Tagesphysik oder da gibt es abstoßende Gebiete. Und das ist mal eben das Windschatzmodell. Und dann eben kann ich sagen, wie wichtig ist eben dieser Entscheid 1, 2 oder 3. Da gibt es eben auch, wieso das auch verrechnet werden, mathematisch, das ist immer alles mathematisch. Das heißt, wie komme ich am Schluss zu einem Wert, den ich überhaupt benutzen kann für diese Analyse, habe ich jetzt auch empirisch drei Formen festgelegt, das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber wir können es jetzt einfachen. Wir haben herausgefunden, die eine hat keinen Effekt, die andere hat auch keinen Effekt, aber die hier hat einen Effekt, weil, ja, ist so. Also, sagen wir Ihnen noch, statistisch berechnet, die hat einen Effekt. So, und ich möchte es nicht machen, wir haben nach nochmals etwas angeschaut, die Experten wurden gefragt, ja, ist das geeignet, neutral oder nicht geeignet, aber was heißt das überhaupt mathematisch gesehen? Das kann man jetzt auch hier transformieren auf einen Widerstand. Und da haben wir auch interessante Sachen rausgefunden. Wenn Sie mehr wissen wollen, lesen Sie noch den Schlussbericht. Sie haben dann, das sind die allerwichtigsten Informationen schon drin. Gut, aber jetzt das Interessante. Das Interessante ist, wir haben zwei Modellregionen angeschaut und den statistisch analysiert. Ich habe gesagt, ja, eigentlich soll nicht ich entscheiden, was einen Einfluss hat, sondern die Statistik soll das machen. Da habe ich eine bestimmte Reihenfolge gewählt von statistischen Tools aneinandergereiht. Und es ist dabei herausgekommen, dass mit allen Einstellmöglichkeiten gibt es mehrere Komponenten, die wirklich zu einem Cluster führen. Und wenn man jetzt diese Landschaft gibt es in Modell Region A und 1 gibt es 3 Großcluster und in Modell Region 2 gibt es 8 Cluster, die sehen ähnlich aus, aber sind teilweise unterschiedlich. Das Ganze eben hier statistisch. Also Sie sehen hier dieser Band in der Modell Region 1 ist höher. Also der ist klar voneinander abgetrennt, von hier in dieser zweiten Band rechts. Das ist ein bisschen unklar. Also Sie sehen hier viele Ähnlichkeiten, die ist wirklich unterschiedlich. Und da müsste man einfach ein bisschen feilen mit dem Entscheidungsmodell. Aber eben, was sind die Kernaussagen? Die Kernaussage erstens ist mal, dass diese statistische Methode objektiv herausfindet, welche Parameter dominieren. Also welche Parameter sind wirklich, wirklich wichtig, um eine Variabilität zu erreichen. Zweitens, wir wissen nun, welche Parameter das sind, die habe ich Ihnen vorhin auch schon vorgestellt und gezeigt. Und wir haben auch eine Form gefunden, wie man jetzt eben diese, das ist ja eine Verzerrung, das ist ja ein Bias. Und jetzt könnte man hier eine Entzerrungsform anwenden, um eben noch mehr Variabilität zu schaffen. Da kommt jetzt irgendwann eine Publikation raus, wo wir angenommen haben, und das darf ich dann auch einen anderen Kongress weltweit also präsentieren. Das zeigt eben diesen statistischen Ansatz, wie man das erreichen kann. Auch wenn Sie hier interessiert sind, dass wir bald offiziell rauskommen, das können Sie nach Open Access im Internet finden. Das heißt, wir empfehlen auch, wenn Sie diese volle Kenntnis über das Modell haben, kann das in Diskussion mit den Stakeholder-Argumentationen unterstützen. Und daran glauben wir ganz fest, dass das sehr hilfreich in der Kommunikation sein kann. So, die nächste Stufe des Projekts. Einerseits haben wir eben diese Visualisierung angeschaut. Visualisierung ist wichtig eben, um den Stakeholdern einen Eindruck geben zu können, wie das Ganze aussehen wird. Je realistischer, desto glaubwürdiger ist tatsächlich das Modell, das wurde in mehreren anderen Studien gezeigt. Links sind das die Aussehen unseres Programms, hier ohne Point Clouds, hier mit Point Clouds. Also man sieht hier schon einen Unterschied, auch hier ohne Point Clouds, das Siedlungsgebiet hier mit. Das Problem ist eben, diese Point Clouds sind nicht überall erhältlich, weil die Anzeige für die Geld kostet. Wir müssen nehmen, was wir haben. Also deshalb haben wir uns euch überlegt, es gibt schon bereits Stellmodelle, zum Beispiel das Swiss-Kern-3D, wo man vielleicht in diese Richtung gehen kann oder davon einen Point Clouds ableiten könnte, um irgendwie das als Basis zu nehmen und da diesen Realismusgrad trotzdem zu erreichen, als Ziel. Ja, zum neuen Projekt, das ich schon erwähnt habe, wir wollen von den Freileitungen den Sprung schaffen zu den RV, weil es auch ein Umsetzungsentscheid in Schweiz war, dass man jetzt den neuen RV-Korridor aufschlagen muss. Wir haben auch neue Partner, also wir haben das Forschungsteam dasselbe, gefördert über das Bundesamt für Energie. Swiss wird wieder dabei, wir freuen uns wirklich sehr. Und die neuen Partner EDZ und ENIA sind dabei. ENIA, Belgien, EDZ, Elektrizitätswerke Zürich. Da werden wir ganz speziell auf den urbanen Raum in Zürich fokussiert und spezielle Lösungen für einen nicht besiedelten Mittelspannungsraum in Zürich finden. Den als Problem für andere Wahrheitswohnungen, sei es in der Schweiz oder auch in Deutschland oder wir wollen auch das Ganze als Smartphone bringen, das heißt Smartphone soll Virtual Reality und Augmented Reality einsetzen, um diese Kommunikation zu verbessern, also die Stakeholder sollen im Feld Varianten bewerten können, kommentieren können und das soll schlussendlich die Entscheidungsfindung vereinfachen. Weitere Ideen, die wir haben, ist, wir wissen ja, ich habe 4 Millionen Mal das ganze Durchreden lassen. Ich habe alles und habe einen Server, jetzt einfach ein bisschen besser auswerten, noch mehr salientere Resultate rausziehen. Eben kann man jetzt aus diesen 4 Millionen Runs aussagen, ja, was ist denn wirklich optimal, was ist der optimale Lauf? Gibt es dann was, eine Methode, die sich noch besser hat? Der aktuelle Masterstudierende wird die Abfragemethode eben die Richtung Widerstand, möchte immer eine klassische Abfragemethode probieren, was zu welchen Resultaten diese führt. Da bin ich sehr gespannt, was mein Masterstudierender rausfinden wird. Und ja, können wir zum Beispiel eben auch das Ganze auf dem Ring bringen, auf Mixed Reality, zum Situation mit einem genossenlichen diskutieren.
Dann möchte ich jetzt noch kurz darauf eingehen, was die Konsequenzen dieses Projekts sind, auch für Swissgrid in dem Moment. Natürlich werden die Lösungen berechnet und in den Planung verwendet, das heißt, der bisherige Planer bleibt, aber er bekommt quasi die Lösungen des Tools mit seinen Vorgaben gerechnet und dann die verschiedenen Optionen oder Korridor- oder Planungsgebiet-Optionen. Danach werden diese Optionen, so wie sie vom Tool ausgegeben werden, auch in das Entscheidgremium eingebracht. Das ist die Begleitgruppe des Bundesamts für Energie. Und diese kann dann auch besser entscheiden, weil sie die verschiedenen Vor- und Nachteile der Gebiete noch besser kennt. Und entsprechend kann auch während dieser Begleitgruppensitzung eine Gewichtung geändert werden, weil jemand vom Tool dann dort sein wird und diese Änderung machen kann. Man kann also schauen, wie ändert sich das Resultat, wenn wir wirklich sagen, dieses Gebiet ist oder diese Schutzzone, die möchten wir auf jeden Fall am höchsten gewichten, kann es dann live während der Sitzung gezeigt werden und entsprechend können auch die Entscheide dieses Gremiums noch mehr verbessert werden. Und das ist eigentlich das Ziel davon. Und anschließend, wenn wir diese verschiedenen Optionen haben oder auch den finalen Entscheid haben, können wir das auch bei unseren Informationsveranstaltungen, können wir den Betroffenen glaubhaft und auch objektiv in Anführungszeichen zeigen, wie die verschiedenen Optionen waren, was die Vor- und Nachteile waren, welche Gewichtungen vorgenommen wurden und entsprechend das auch visualisieren. Das heißt, wir können das auf der Karte aufzeigen und am Schluss, wenn das Leitungstrasse festliegt, dann können wir es auch in 3D visualisieren. Das heißt, der Betroffene kann sagen, ich wohne da und dort, kann es anschauen und sieht dann, das ist vielleicht doch nicht so schlimm, als wie ich das gedacht habe. Das heißt, das hilft uns dann bezüglich der Akzeptanz, denn wir haben eine höhere Glaubwürdigkeit, weil wir die Leitung aus Sicht des Betroffenen darstellen können. Wir haben nicht nur so Fotomodelle, sondern wir haben wirklich die Leitung aus jeder Perspektive. Zum anderen zeigen wir, dass wir lösungsoffen sind, weil wir verschiedene Alternativen zeigen, was wir heute schon tun, aber noch mehr offen mit, was sind die Vorteile, wie wurden die gerichtet und so weiter. Und ganz das Wichtigste natürlich, wir berücksichtigen die Interessen aller Stakeholder über diese Kriterienanalyse und damit ist es auch eine objektive Lösungsfindung und das hilft auch eben dann die beste Lösung zu finden. Und wir zeigen damit Transparenz, also wir zeigen, wie man zur Lösung kommt. Heute zeigen wir auch die Korridore, wir zeigen auch die Vor- und Nachteile, aber wie man bis zu den Korridoren gekommen ist, das sieht man nicht so gut, wie wenn man das eigentlich tun hat. Und das, mit all dem versprechen wir uns dann eine höhere Akzeptanz resultiert dann in weniger Einsprachen, weniger Widerstand und entsprechend dann in kürzeren Verfahrensdauern, das heißt weniger als 31 Jahre im Beispiel vorher. Und das wäre dann das Ziel und das werden wir jetzt auch in einem ersten Projekt, wenn das Tool angewendet werden und wir schauen dann, wie dieses Tool ankommt und wir können es dann auch noch diskutieren zusammen mit der ETA in diesem Folgeforschungsprojekt. Damit kommen wir zum Ende unseres Vortrags. Wir haben noch weitere Informationen im Internet. Wenn Sie dann die Slides halten, können Sie auf diese zugreifen. Wir haben auch ein kurzes Video, der nochmal das zeigt, wo vorher die Visualisierung von Jörg gezeigt hat. Einfach mit einem Werbung-Modell. Und Sie finden auch den Bericht, wie Jörg gesagt hat, über das ganze Projekt. Und wir stellen Ihnen jetzt auch die Fragen zur Verfügung.
Sehr interessanten Vortrag. Ich habe angekündigt, Schreiben sehen. Das wissen Sie nicht. Sie werden in der Veranstaltung Zugang bekommen zu allen Vorträgen und auch zu allen Anhängen. Aber zunächst mal zu dem Thema, das Sie vorgetragen haben. Ich traue mich nicht zu sagen, wie wir das gemacht haben. feste Stadt, ein Lineal, ein Bleistift, H2. Und dann die Aufgabe, wo passt denn so etwas hin? Und dann haben wir das aufgezeichnet und realisiert. Das sieht jetzt ganz anders. Natürlich sogar dieser gesagt, der moderne Mensch braucht Entscheidungen nicht, die nicht mit einer ungewollten Rechnerleistung erledigt wurden. Gibt es Fragen an die meine Herren? Bitte schön.
Oder die Übersetzung 12. Wieder hier. Dankeschön.